Reptilien-Auffangstation München, der Podcast.
Hallo, ich bin euer Host Manuela Bauer. Danke, dass ihr bei Wissen schützt Tiere wieder reinhört. In dieser Folge sprechen wir über das Frühjahr in einer Reptilienauffangstation. Während viele Menschen sich einfach über die ersten warmen Tage freuen, beginnt für Tierärzte und Pfleger jetzt eine besonders arbeitsreiche Zeit. Schildkröten beenden ihre Winterruhe, Reptilien werden wieder aktiv, Tiere müssen gewogen, gemessen und gründlich untersucht werden. Gleichzeitig kommen oft neue Fund- oder Abgabetiere in die Station. Manchmal ganz gewöhnliche Schildkröten oder Schlangen, manchmal aber auch Exoten wie Affen, Stinktiere oder sogar Raubkatzen. Also immer was los hier. Wie läuft so ein Frühjahrscheck eigentlich ab? Worauf achten Experten nach der Winterruhe besonders? Darüber spreche ich wie immer mit dem Leiter Dr. Markus Bauer. Hallo Markus.
Hallo, grüß dich Manuela.
Ich finde, die Natur hat es ja ganz toll eingerichtet. Ich frage mich manchmal nur, warum unsere Spezies da ausgenommen wurde. Also ich wäre zu gerne in den Winterschlaf gegangen. Also nicht nur dieses Jahr, sondern jedes Jahr. Vielleicht erklärst du uns als erstes den Unterschied zwischen Winterschlaf, das machen ja der Igel, Fledermaus, Siebenschläfer, der Winterruhe, das macht der Braunbär, und die Winterstarre, in die viele Landschildkröten gehen. Was passiert da genau im Körper?
Ja, also alles ist erstmal hormonell gesteuert bei allen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil die abnehmende Tageslichtlänge in unserer Zirbeldrüse, drum wollen wir auch gerne im Winter möglichst nichts tun, ein hemmendes Hormon auslöst. Ja, dann arbeitet halt auch unsere Schilddrüse nicht so gut, der Stoffwechsel wird langsamer. Man wird so ein bisschen müder. Das ist also eine ganze Kaskade von Hormonen, die dem Organismus sagt, jetzt kommt quasi die Stadezeit. Und da gibt es verschiedene Varianten, wie man das machen kann. Der Winterschlaf ist im Grunde eine, ja, wie soll man das beschreiben? Das ist ein Zustand, in dem der Herzschlag runtergeht, in dem die Atmung sich verlangsamt, in dem ganz wenig Nahrung gebraucht wird aus Fettreserven, aber in der man auch immer wieder wach wird und Futter aufnimmt. Also
ne, ja,
ein Hamster bunkert ja im Sommer für den Winterschlaf Vorräte und die frisst er in diesen Phasen, wo er aufwacht. Die Winterruhe ist vom Stoffwechsel her durchaus ähnlich, aber die Tiere sind im Grunde dauerhaft in mehr oder weniger einem Tiefschlaf. Beim Bär ganz spannend, weil der in dieser Zeit anfängt, Milch zu produzieren und seine Jungtiere auf die Welt bringt. Wäre vielleicht auch mal ein Tipp für alle Schwangeren, das im Tiefschlaf zu machen. Und die Brumation, die Winterstarre, wie auch immer man es nennen will, beim Reptil ist ein bisschen anders geartet, da fährt der Stoffwechsel einfach runter, weil er keine eigene Körpertemperatur erzeugen kann. Das heißt, es wird kühler, parallel dazu kommt wieder die Hormonkaskade und die Tiere sind nicht in einem Zustand von Schlaf oder von sensorischer Abwesenheit. Ja? Also die verlieren nicht das Bewusstsein, sondern sie sind einfach nur so kalt, dass sie auf Umweltreize entweder gar nicht reagieren oder sehr, sehr langsam. Es gibt aber auch ein paar Arten, die bei 4 Grad Wassertemperatur noch am Gewässergrund umeinander laufen, wie die europäische Sumpfschildkröte. Aber allen ist gemeinsam, dass ab einer bestimmten Temperatur in der Leber kaum mehr gespeicherte Fette und Glykogen abgebaut werden und deswegen gibt es da so Optimaltemperaturen, bei denen die Tiere so gut wie kein Gewicht verbrauchen, keine Reserven aufbrauchen und wenn es dann wieder wärmer wird, kommt ganz automatisch das Herz-Kreislauf-System wieder mehr in Gang, weil der Körper wärmer wird und dann switchen auch die Enzyme in der Leber wieder um und bauen wieder gespeicherte Reservestoffe ab Und dann wachen die Tiere in Anführungszeichen auf, kommen aus ihren Überwinterungsverstecken raus und gehen wieder zur Routine über. Da gibt es ein paar ganz lustige oder spannende Extras. Ne? Es gibt Literatur darüber, dass zum Beispiel die Zierschildkröten in Kanada wirklich mit Eiskristallen überzogen sind und Frösche komplett durchfrieren. Und bei uns in Deutschland gibt es auch eine Art, die europäische Sumpfschildkröte, nämlich wo die Babys in der Nistgrube bleiben, eventuell sogar noch im Ei sitzen, das Ei aber schon aufgemacht haben, überwintern und dann im Frühjahr erst aus der Nistgrube rauskommen. Genau.
Mhm. Genau heißt es ja Winterstarre bei den Landschildkröten, aber umgangssprachlich sagt man Winterruhe. Ist das richtig?
Ja, es gibt viele umgangssprachliche Begriffe, die halt alle nicht so genau sind. Wobei ich persönlich der Meinung bin, wir müssen eher verstehen, wie es funktioniert, anstatt hier wilde Namen zu erfinden. Also ich persönlich kann es überhaupt nicht hören, wenn es heißt, meine Schildkröten starren. Weil starren ist irgendwo stur auf was hingucken und nicht in Starre verweilen. Also da gibt es die letzten 20 Jahre ganz viele Wortschöpfungen, weil man eben super genau sein will. Aber wichtiger ist, dass wir verstehen, wie es funktioniert und was für ein Rahmenwerk drumherum einfach notwendig ist, dass die Tiere gesund bleiben.
Ja, ich wollte nur sicher gehen, weil in meinem Fragenkatalog habe ich eigentlich immer Winterruhe geschrieben, dass du das auch...
Damit der kann ich ohne weiteres
kannst
leben.
Du damit leben?
Ja.
Okay.
Weil letzten Endes, wir können uns ja darauf einigen, das ist eine Ruhephase, die Tiere haben, in denen sie kaum Nährstoffe brauchen, in denen sie nicht wachsen, in denen sie keine Nahrung aufnehmen und einfach mehr oder weniger ruhig an Ort und Stelle verharren. Und das ist ja eigentlich eine Art Ruhe, auch wenn sie biologisch vielleicht jetzt nicht ganz zutrifft, weil es da halt verschiedene Varianten gibt. Aber wenn wir uns darauf einigen, ist das, finde ich, völlig okay.
Wie werden die denn eingelagert, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen?
Also wir pflegen unsere Landschildkröten ja in Gewächshäusern. Das heißt, wir haben ein vorgezogenes Frühjahr, ne, wenn es im Februar, wenn wir so die ersten Freudenstürme erleben, weil es nach Erde riecht und weil man vielleicht schon die ersten Schneeglöckchen sieht, ist es in dem Gewächshaus schon relativ zügig warm. Also bei uns blühen dann die Aprikosenbäume Ende Februar, Anfang März. Ne, das ist schon ein bisschen früher als draußen. Und im Herbst können wir auch den Herbst nach hinten so ein bisschen rausziehen. Ansonsten überlassen wir das in die Ruhephase gehen und das aus der Ruhephase rauskommen den Tieren selber, weil auch in der Natur kommt ja kein Engelchen über die Himmelsleiter gestiegen und sammelt Schildkröten ein und päppelt die noch und badet die und macht irgendwelche wilden Dinge, sondern die Natur kann das, wenn die Tiere eben die Veränderungen im Licht und auch in der Temperatur erleben können, man sie also auch nicht dann verhätschelt und reinholt und in Watte packt, dann wird es ganz normal ausgelöst. Das heißt, die haben im Herbst eine Phase, wo sie zwar noch rumlaufen, aber kein Futter mehr aufnehmen, nur noch trinken, vielleicht mal baden und Kot absetzen. Und dann ziehen die sich zurück. Wir bieten ihnen dafür Laubhaufen in den Gehegen an, wo die Tiere auch brav reingehen. Und damit wir aber diese Temperaturschwankungen, die hier leider vom Klima bedingt sind und im Gewächshaus natürlich verschärft werden, damit wir die umgehen können, sammeln wir die Tiere dann aus den Laubhaufen und haben sogenannte Überwinterungsbunker. Das sind in jedem Gehege Schächte mit so einem 1,20 Meter Durchmesser vielleicht, in die Tiefe gehen fast 2 Meter. Da ist Astschnitt drin, ein bisschen Rindenmulch und ganz viel Laub, Buchenlaub hauptsächlich. Und da setzen wir die Tiere, wenn sie schon ruhen, rein, überdecken die mit Laub und isolieren das Ganze. Da kommt oben eine ganz dicke Schicht Styropor drauf und der Deckel. Und dann bleibt die Temperatur da unten drin mehr oder weniger gleich. Natürlich haben wir auch mal...
Wie viel Grad hat es da circa?
Bevorzugt 4 bis 8. Wenn es irgendwie ganz toll läuft, wenn der Winter kontinuierlich kühl, aber nicht zu kalt ist, 4 bis 6 Grad, das ist optimal. Über 10 Grad brauchen die Tiere schon wieder Nährstoffe auf. Und es kann aber auch mal sein, dass es bis fast 0 Grad runtergeht, was aber nichts ausmacht. Solange die Tiere nicht durchfrieren, einfrieren und lange jetzt Temperaturen von unter 0 Grad ausgesetzt sind, stört die das überhaupt nicht. Noch dazu, wo die Temperatur Schwankungen ganz nach und nach kommen. Das heißt, es wird an der Oberfläche kalt und die Tiere graben sich eine Handbreit tiefer ein. Da gibt es auch viele Nachweise aus dem Freiland, dass die das da auch so machen. Also quasi, je nachdem, wie tief sie weggebuddelt sind, sich der Temperatur ein bisschen anpassen. Und wenn es im Frühling wieder Grundtemperaturen von 15 Grad und mehr im Gewächshaus gibt, dann kommen die Tiere ganz von allein wieder nach oben, sitzen dann also auf dem Laub, das wir als Zudecke benutzt haben, und dann nehmen wir sie wieder raus aus den Bunkern, sage ich mal, ist auch ein blödes Wort, aber mir fällt nichts Besseres ein, Keller ist es ja nicht, und setzen sie zurück in die Laubhaufen. Und den Rest machen sie dann auch wieder ganz von allein und fangen dann auch von allein wieder an zu fressen.
Jetzt sagst du Bunkern, es gibt ja hin und wieder Vorwürfe, habe ich gehört und gelesen.
Ja,
ich habe es gelesen. Die würden in irgendwelchen schäbigen Tonnen überwintern müssen.
Ich glaube, dass das ein Stück weit auf einen nicht so ganz gelungenen Zeitungsartikel zurückgeht oder zurückzuführen ist, wo eben trotz epischer Erklärung der Tierpfleger und von mir das sehr flapsig ausgedrückt worden ist. Also da war das Wording nicht so toll. Und
wie hieß
irgendwann,
das Wording?
Ja, eben, dass die Tiere in Regentonnen ähnlichen Dingern eingebuddelt werden oder so ähnlich. Und da hat eine Tierschutzorganisation oder Tierrechtsorganisation, ich kenne die nicht genau, eben behauptet, dass, weil so viele Menschen Reptilien halten, der Druck auf die Auffangstationen so groß ist und wir aber quasi die Tiere dann in Regentonnen über den Winter stapeln. Das ist natürlich Blödsinn. Ich habe da auch drauf geantwortet und habe gesagt, Leute, ihr seid jederzeit gerne unangemeldet herzlich willkommen. Ich zeige euch das und wenn ihr dann noch findet, es ist scheiße, dann kackt uns an und ansonsten bitte ich doch drum, fair zu bleiben. Hat auch funktioniert, der Post ist gelöscht worden. Aber natürlich ist das sieht blöd aus, ne? Du hast in den Gehegen unter den Badebecken, die im Sommer genutzt werden, eben so eine Art Schacht. Und der ist aber notwendig, um eben die Isolierung zu kriegen, weil du eben...
Sonst ist es zu warm.
Genau, im Erdinneren gleichbleibendere Temperaturen hast, völlig anders als an der Oberfläche. Und weil wir natürlich auch dafür sorgen müssen, dass da keine Ratten reinkommen. Eine Ratte, die in so eine, wie auch immer, geartete Überwinterungsbox oder in einen Schacht reinkommt, nagt den Tieren an den zugänglichen Körperstellen, also die Außenseite der Unterarme zum Beispiel oder hinten am Schwänzchen, einfach ab, was sie kriegen kann. Mm. Und das muss man natürlich verhindern. Deswegen muss ich das wie so ein Rohr vorstellen. Also der Boden von diesen Schnellkompostern, die es ursprünglich waren, ist abgeflext. Da ist dann Gitter drin, damit eben nichts rein kann und damit auch Nässe, die eventuell mal entstehen kann, abfließen kann. Und dann kommt als Drainageschicht dieser Astschnitt obendrauf und da graben sich die Tiere dann eben in diesem Substrat ein. Und aber schön ausschauen tut es natürlich nicht, ganz klar. Aber dass wir die in den Dingern stapeln oder so, mitnichten.
In der Natur graben die sich selber ein?
Also das versuchen wir ja nachzuahmen mit diesen Laubhaufen. Die graben sich auch drunter ein bisschen ins Erdreich ein. Ist uns auch schon passiert, dass wir einzelne Tiere gar nicht mehr wieder ausgraben konnten. Aber die haben sich dann so tief eingebuddelt, dass die im Frühjahr ganz normal wieder aufgewacht sind. Mhm. Nur hast du halt die Kontrolle nicht und kannst so einen Nagetierangriff halt nicht verhindern. Ne? Ja. Ist dann immer blöd, du suchst wie ein Depp und im Frühjahr winkt dich so ein Erdhaufen an, so hallo, habe ich dich ausgetrickst, aber es klappt.
Also ich habe so Beiträge gesehen, da haben die Schildkröten in Kühlschränken überwintert.
Das machen wir zum Teil auch bei den Tieren, die noch in der Quarantäne sind oder bei chronisch kranken Tieren, die bei uns in der Station im Sommer draußen sind, da auch einen Frühbettkasten haben, genauso eingewintert werden. Und da wir eben in der Kalbachstraße keinen Raum haben, der so kühl ist, haben wir einen riesengroßen Lebensmittelkühlschrank, der schaut ganz toll aus, so ein Edelstahl-Ding, total basic. Und da kann man die Tiere dann eben auch in Boxen reinstellen. Da ist unten auch wieder Erde drin, um die Luftfeuchtigkeit hochzuhalten. Und oben drüber ist trockenes Buchen- oder Eichenlaub, damit sie eben nicht in der Nässe sitzen. Und da können die genauso gut überwintern. Aber wenn wir all unsere, ich weiß nicht, 250, 300 Schildkröten, genau, dann bräuchten wir große Kühlräume. Das haben wir im Neubau geplant. Aber aktuell können wir das leider nur mit diesem großen Gastro-Kühlschrank stemmen und eben auf die natürliche Art und Weise im Gewächshaus.
Kostet natürlich dann viel Strom, aber ihr seid ja autark mit Solar, ne? Mit dem Neubau.
Zumindest mit dem Neubau, ja. Im Moment nicht.
Und in diesem Kühlschrank, wie geht es mit Sauerstoff?
Also zum einen ist ein Kühlschrank ja, also unsere ist sehr groß, der ist so groß wie ein Kleiderschrank. Und wir haben von den Dichtungen Teile rausgenommen, dass also immer Gasaustausch möglich ist. Weil uns das aber nicht sicher genug ist, wird jeden zweiten, dritten Tag gelüftet. Das bedeutet natürlich eine geringfügige Temperaturschwankung. Also es kommt ja warme Luft rein. Aber das scheint die Tiere nicht wirklich zu stören, weil sie ja noch in ihren Boxen isoliert sind. Und wenn du einen guten Kühlschrank hast, der kann so Schwankungen, die hat man in jedem Kühlschrank, Hysterese nennt sich das, kann der die relativ zügig ausgleichen. Wir haben auch zum Teil schon Weinkühlschränke verwendet, die da sehr genau eingestellt sind. Da hat man also kaum mal einen Grad Schwankung drin.
Und wenn die jetzt aus der Winterruhe kommen, dann werden die ja wahrscheinlich erstmal direkt gewogen und vermessen. Welcher Gewichtsverlust ist denn normal und was ist nicht normal?
Also nach der Literatur bis zu 10% Verlust an Körpermasse zwischen Einwinterung und Auswinterung ist tolerabel. Anzustreben ist gegen null. Ganz null schafft man nicht, weil die Tiere ja über die Atemluft auch Feuchtigkeit verlieren und dann durchaus ein paar Gramm weniger wiegen im Frühjahr. Aber wir versuchen möglichst das so hinzukriegen, dass die Luftfeuchte hoch genug ist und die Tiere dann mit wenigen Gramm Gewichtsverlust im Frühjahr wieder ans Laufen kommen. Mhm. Und wir machen diese Kontrolle halt, weil wir so einen großen Tierbestand haben und weil wir den Überblick behalten wollen. Wenn jetzt so ein Tier in der Winterruhe viel abbaut oder vor der Winterruhe sehr leicht ist, dann ist ganz klar, da ist ein Problem, das man angehen muss, weil ein krankes Tier schickt man nicht in Winterruhe. Genauso tasten wir bei den weiblichen Tieren im Herbst vorsichtshalber nochmal in der Leiste, ob womöglich noch Eier drin sind, weil die sind in der Winterruhe jetzt auch nicht unbedingt das, was man will.
Und was macht man dann? Wir kommen auch nicht in die Winterruhe. Das heißt, die bleiben bei einer normalen Temperatur, die werden nicht runtergekühlt?
Nee, nicht zwingend. Wir versuchen, die Eiablage noch einzuleiten. Wenn das problemlos geht, wunderbar. Wenn nicht, wintern wir mit den Eiern ein, weil das Risiko, sie wieder hochzuheizen und ihren Stoffwechsel komplett durcheinander zu schmeißen, geht man wegen eines natürlichen Zustands, nämlich der Trächtigkeit, nicht ein. Das würde man nur machen, wenn man jetzt eine Infektion hätte, eine Verletzung, dass man therapieren muss. Dafür brauchen die Tiere eine hohe Körpertemperatur, dass sie heilen können. Aber so Eier, wenn die im Muttertier verbleiben und die Temperatur mal zu hoch geht, dann kann es zu einer Legenot führen. Das will man natürlich nicht. Aber
wie leitet man sowas ein, eine Eiablage?
Ja, wie beim Menschen auch, mit Wehenhormonen und Kalzium und Traubenzuckerlösung. Also die kriegen dann eine Infusion mit Traubenzuckerlösung und Kalzium und würden dann dieses Wehenhormon, das Oxytocin, gespritzt kriegen. Und die sprechen da in der Regel, wenn sie noch in der Lage sind, die Eier abzulegen. Also dieses in der Lage sein heißt nicht, sie sind krank, sondern nur der Östrogenspiegel ist zu niedrig. Dann legen die ab und dann kann man sie ganz normal überwintern lassen. Man kann das aber, dieses Risiko, dass die Tiere noch schwanger sind im Herbst, kann man minimieren, indem man die Nahrung dem Verlauf im Lebensraum anpasst. Weil bei uns, was bei uns auf den Wiesen wächst, entspricht etwa dem an Eiweiß, an Stärke, an Zuckerstoffen und so weiter, also an Energie, dem, was die Tiere nur in der Paarungszeit im Frühjahr in der Natur haben. Und ab Ende Juni füttern wir eigentlich nur noch zähes, möglichst trockenes, faseriges Zeug, wie in der Natur, damit die Weibchen eben nicht einen Eisprung nach dem anderen haben, sondern wie in der Natur durch das Nahrungsangebot signalisiert kriegen, Paarungszeit vorbei, dann wird im Eierstock nichts mehr gebildet und dann ist Ruhe. Und das kann man über die Ernährung sehr gut steuern, genauso wie das ewige Rumraufen von den Männchen.
Da sprechen wir das nächste Mal drüber. Probleme mit Männern.
Ja, gerne.
Sag mal, du hast gesagt, also wenn die abnehmen, das heißt in dieser Winterruhe urinieren und koten die auch?
Eigentlich eher vor der Winterruhe. Urinieren tun sie in der Regel gar nicht, weil die Harnblase im Grunde ein Wasserspeicher ist. Die haben ein bisschen anders funktionierende Nieren als wir. Das heißt, in der Harnblase kommt mehr oder weniger sehr wasserhaltiger Primärharn an. Und die Blasenwand fungiert, um es mal ganz banal zu formulieren, wie ein Kaffeefiltertütchen. Mhm. Das heißt, Wasser kann raus und die harnpflichtigen Substanzen, wie Harnsäure in dem Fall, bleiben drin, weil die über die Blasenwand nicht durchdiffundieren können. Also es ist so ein passiver Prozess, dass da Wasser durchwandert. Mhm. Und deswegen brauchen die eigentlich die Blase, dass die nicht ganz leer ist, damit sie einen Wasservorrat haben im Winter. Und da die ja schon eine ganze Zeit lang, bevor sie sich eingraben, nichts mehr fressen, aber trotzdem eben noch Kot absetzen, ist der Darm relativ leer und während der Winterruhe sollte da auch nichts mehr kommen. Mhm.
Gibt es denn Tiere, die nach der Winterruhe oder welche, die nicht so gut überstehen?
Ja, das muss man ganz klar sagen. Ein Problem ist, und da sind wir wieder bei Routineuntersuchungen und auch einer Routine in Anführungszeichen Behandlung, Parasiten sind ein großes Problem. Wenn du ein Tier hast, das einen starken Wurmbefall hat, dann kann das in der Ruhezeit zu Problemen kommen, weil die Würmer eventuell sterben oder aber weiterhin ihren eigenen Kot in den Darm absetzen. Und beides kann zu einer sogenannten posthibernalen Septikämie führen. Riesenwort, im Grunde eine Blutvergiftung, die durch gammelnde, tote oder zu viel kotende Würmer im Darm entsteht. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass man die Tiere lange genug vor der Ruhephase, also im Grunde spätestens im August, nochmal checkt, ob sie Würmer haben und wie viele. Oder, was beim Pferd und beim Hund ganz normal ist, den ganzen Bestand einmal durchentwurmt, um eben nicht mit einer zu hohen Wurmbürde in diese Ruhephase zu gehen. Jetzt werden die Zuhörer natürlich denken, warum haben eure Tiere Würmer? Ihr macht doch Quarantäne. Ganz einfach, weil ein Tier, das einmal Würmer hat, mit fast an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nie völlig wurmfrei sein wird. Und wenn du einen drin hast, der noch 5 Würmchen im Darm hat, der setzt mit dem Kot die Eier ab. Und da diese Würmer keinen sogenannten Zwischenwirt haben, sondern man sich direkt an der Kacke vom Nachbarn wieder infizieren kann, passiert das auch. Und da können wir noch so Würstchen sammeln und im Herbst alles zusammenrechen und wilde Dinge machen. Du übersiehst halt auch mal Kot. Und Schildkröten sind ja begnadete Deppen, was Fressen angeht. Man muss ganz oben auf dem Futterhaufen sitzen und dann laufen lassen. Das ist leider das Normale. Das heißt, der eine kackt aufs Futter und der andere frisst es mit. Das kannst du auch nicht verhindern, außer man würde jetzt so eine Art Futterraufen machen, ne, wie man es bei Hühnern kennt. Diese Futterschüssel mit so einem Gitter drüber oder so. Hat aber mit normalen Nahrungsaufnahmeverhalten auch nichts mehr zu tun. Und wir haben uns deswegen entschlossen, dass wir im Hochsommer gucken, dass wir die Wurmbürde niedrig halten. Und wir gucken uns da nur Querschnittsproben an. Also da sitzt dann nicht ein armer Kollege, der 350 Stuhlproben nacheinander bearbeiten und angucken muss, sondern das kannst du mit Einzelproben an für deine Gruppe, in der die Tiere leben müssen, muss man sagen, weil wir eben nicht Einzelhaltung praktizieren können, was besser wäre. Und wenn einer einen massiven Wurmbefall hat, kann man die ganze Gruppe durchentwurmen. Das macht man in der Nutztierhaltung und in der klassischen Heimtierhaltung bei Hunden und Katzen ganz genauso.
Lass uns doch mal zur Privathaltung gehen. Werden denn alle Schildkrötenarten, gehen die alle in Winterruhe oder beziehungsweise praktiziert der Privathalter das überhaupt?
Es hängt sehr stark von der Art ab. Es gibt Schildkrötenarten wie zum Beispiel die Buchstaben-Schmuckschildkröten aus USA, die mit ihren Unterarten ein sehr großes Verbreitungsgebiet haben. Und im Norden die Tiere ruhen im Winter am Gewässergrund und im Süden, in Florida zum Beispiel oder in Texas, wo der Winter ja eher sehr mild ist, haben die nur so eingeschobene Ruhephasen. Tiere aus Europa oder aus Kanada zum Beispiel sollten eigentlich eine Winterruhe machen. Betonung liegt auf eigentlich, weil bei den Wasserschildkröten kann ich das steuern über meine Beleuchtung und die brauchen sie auch nicht zwingend. Die Landschildkröten brauchen das meines Erachtens, also aus rein tierärztlicher Sicht. Ich mache mir jetzt bestimmt wieder ganz viele Feinde bei irgendwelchen Schildkröten-Mamas und Papas, weil sie nämlich dann Wachstumspausen haben. Und Arten, die in der Natur Winterruhe machen und wenn sie sie nicht machen können, Schäden davon tragen, die müssen sie machen. Die meisten Schildkröten leben aber in subtropischen und tropischen Gebieten. Wenn wir jetzt nur so als Beispiel die maurischen Landschildkröten nehmen, die gibt es in Nordafrika auch. Und da ist der Winter im Grunde wie so ein verregneter Herbst bei uns. Und viele dieser Tiere, die da leben, sind sogar da aktiver als im Hochsommer, weil es da so trocken ist, dass sie aus ihren Löchern nicht rauskommen.
Also es kommt wirklich auf die Art drauf an. Weil ich kann mich gut erinnern, als Kind, das sind die Tiere von Freundinnen und Freunden, die sind nicht in der Winterruhe gewesen.
Ja klar, aber die sind halt auch nach 4-5 Jahren irgendwann gestorben. Also sie nicht in die Ruhe zu packen, überleben einige Tiere. Mir sind also einige Schildkröten bekannt, die fürchterliches Futter gekriegt haben, jahrzehntelang und im Winter irgendwie im Schlafzimmer unterm Bett saßen. Warum die das überlebt haben, ist mir ein Rätsel, aber sie haben. Nur weil ich aber Dinge gerade mal überlebe, heißt es nicht, dass sie gut für mich sind. Man hat ja in Deutschland in der Regel europäische Landschildkröten, also griechische Landschildkröten, maurische Breitrandschildkröten, die kommen aus dem Mittelmeerraum, also aus dem europäischen Mittelmeerraum. Und man hat die Steppenschildkröten, die aus Kasachstan stammen. Und alle überwintern sie nicht manchmal, sondern immer. Und deswegen sollte man ihnen diese Ruhephasen geben, weil sie sonst eben Stoffwechselerkrankungen und Wachstumsschäden davontragen können. Wichtigstes Kriterium, ich weiß, ich wiederhole mich, wenn ich ein Tier möchte oder ein Tier aus irgendeinem Grund zu mir kommt, dann ist doch das allererste, was ich mache, ich erkundige mich. Ich gucke nach, wo leben die, was brauchen die, wie hält man die? Und dann ist völlig klar, dass bei den Schildkröten, die hauptsächlich in Deutschland gepflegt werden, also den Landschildkröten, eine Winterruhe nichts ist, was ich machen kann oder nicht, sondern was ansteht und was ich auch richtig durchführen muss. Weil das Überwintern im Bett bei 15, 16 Grad, wie wir gelernt haben, bedingt, dass im Frühling die Leber völlig leer ist, da ist kein gespeicherte Energie mehr drin im Sinne von Glykogen und Fett. Das nennt man eine Hungerleber. Und bei Schildkröten kommt es ganz oft zu einer posthibernalen Anorexie, also eine Nahrungsverweigerung bis zum Tod nach der Winterruhe. Und das hängt damit zusammen, dass aus dieser Hungerleber kein Blutzuckerspiegel mehr aufgebaut werden kann. Und Schildkröten brauchen einen relativ hohen Blutzuckerspiegel, um Hunger zu kriegen. Also anders als bei uns. Und wenn in der Leber nichts mehr ist, was zu Zucker umgebaut werden kann, dann fällt das aus wegen Bodennebel. Und deswegen ist die richtige Durchführung im Sinne von dem Einhalten, strikt Einhalten von richtigen Temperaturen nochmal 4 bis 8 Grad Celsius, nicht 8 bis 10 oder 15 und auch nicht 0 bis 2. Wenn du einen alten Gewölbekeller hast, also in einem alten Gebäude, wunderbar, wo man eben auch Wein lagern könnte. Das haben wir aber in der Regel nicht. Und deswegen sollte man dann sich mit dem Gedanken anfreunden, meine Schildkröte verbringt den Winter dann wohl im Gemüsefach.
Ich könnte auch in meinem Gartenhäuschen so eine Station aufmachen, da ist es angenehm kühl in der Hütte.
Ja, wenn du sicherstellen kannst, dass es da nicht auch Fröste gibt. Oder dass es im Februar, wenn der Föhn kommt, in der Hütte nicht 30 Grad hat, weil das ist ein leichtes.
Na klar, aber du würdest auch raten, die in so Styroporboxen, hast du gesagt, zu geben?
Also ich würde sie entweder, wie im Kühlschrank kannst du auch in einer Kunststoffbox überwintern. Solange man da eben Kondenswasser und Staunässe im Blick behält und vermeidet. Wenn ich sie jetzt zum Beispiel in einer ans Haus angebauten Garage, die in der Regel frostfrei bleibt, aber nicht zu warm wird, wenn da die Temperaturen stimmen, kann ich sie da auch überwintern. Da macht eine Styroporbox um eine gesicherte Box, wo eben wieder keine Ratten reinkommen sind, weil eben wir diese Wetterschwankungen haben. Die hast du ab Wien nicht mehr, weil du da Kontinentalklima hast. Bei uns ist der Golfstrom nicht nur für unsere schönen Sommer verantwortlich, sondern eben auch für schwankendes Wetter im Winter.
Jetzt nochmal zur Privathaltung. Da hast du bestimmt schon einiges erlebt. Was für Fehler können denn da passieren?
Ja, also fangen wir mal wieder mit den Würmern an, dass die Tiere im September, Oktober entwurmt werden. Dann kann es sein, die Würmer sterben oder sind gelähmt, aber die Tiere setzen keinen Kot mehr ab. Das heißt, sie bleiben drin und wir haben diese Sepsis eventuell, die dann Probleme machen kann. Fehler Nummer 1, also im Hochsommer entwurmen. Fehler Nummer 2, im Herbst nur noch an toll warmen Tagen raussetzen, nachts reinholen, in Watte packen. Wenn die einen Frühbeetkasten oder ein kleines Gewächshaus haben, es kann natürlich auch nicht groß genug sein, muss man auch sagen, ne? So ein Quadratmeter ist halt für 2 Schildkröten wenig. Aber wenn ich das habe, kann ich ihnen ermöglichen, diese kürzer werdenden Tage, das schräger einfallende Licht und so weiter wahrzunehmen und sich selber auf die Winterruhe vorzubereiten. Wenn ich die bei Zimmertemperatur halte, das ist nicht Fisch und nicht Fleisch, da werden sie kaum essen und ich kriege sie dann nicht mehr hormonell umgestellt, weil nur kalt machen und im Kühlschrank stellen, das macht das Problem, dass die Tiere randalieren in ihren Boxen und immer oben sitzen, weil sie eben diese hormonelle Umstellung nicht hatten. Die kann
das
die Natur viel besser als
gehen.
Wir. Genau, langsam und schrittweise. Mhm. Nächster Fehler, ich achte nicht auf die Temperatur, wenn es zu warm ist, verhungern sie quasi in der Ruhephase. Und wenn es zu kalt ist, habe ich leider tote Schildkröten, weil sie durchgefroren sind. Alles kann vorkommen, muss man halt aufpassen. Nächstes Thema, Päppeln, aufmästen vor der Winterruhe. Ist im Grunde völlig falsch, was die Tiere über den Sommer sich nicht an Reserven, vor allem in der Leber, haben anfuttern können, kriege ich im Herbst auch nicht mehr rein, weil sie eben mäkeliger fressen, weil ich ihren Stoffwechsel durcheinander bringe, weil ich eben Lampen draufhängen muss und für Wärme sorgen, damit die überhaupt Nahrung aufnehmen. Und deswegen bringe ich auch hier den Hormonstoffwechsel wieder durcheinander. Und auch ein Thema, das völlig veraltet ist, das im Grunde aus den 60er, 70er Jahren noch übrig geblieben ist, ist diese Baderei der Tiere in handwarmem Wasser, damit sie den Darm entleeren. Damit jage ich den Kreislauf innerhalb kürzester Zeit hoch. Wir alle wissen, wie unangenehm das ist, und wir bringen die Tiere völlig durcheinander. Ich habe den Fehler früher auch gemacht und mich gewundert, warum ich im Frühjahr tote Schildkröten hatte. Wenn man eine natürliche Einleitung der Winterruhe hinkriegt und den Tieren Wasser anbietet, und zwar kein erwärmtes, sondern ein umgebungswarmes Wasser, werden sie trinken, sie werden sich sogar mal reinsetzen und vielleicht baden. Aber diese warme Baderei, um den Darm zu entleeren, das war damals notwendig, weil man eben häufig, weil man nicht wusste, dass man sie in den Kühlschrank setzen kann. Und heute braucht es kein Mensch mehr, weil es eben gute Frühbeetkästen und Gewächshäuser gibt. Und wer das nicht leisten kann, der sollte halt so ein Tier vielleicht auch nicht unbedingt anschaffen.
Jetzt nochmal zum Zurückholen aus der Winterruhe, jetzt im Frühjahr. Das heißt, wir haben ja schon fast Frühsommer. Wie geht man das am besten an? Das soll ja auch kein Schock für das Tier sein, ne? Wahrscheinlich genauso schrittweise eventuell, wie man es in die Winterruhe gehen lässt.
Also wir machen das bei den Tieren, die wir im Kühlschrank überwintern, wenn es irgendwie geht, so, dass wir sie aus dem Kühlschrank in ihre Frühbeetkästen, wo sie dick Laub und Stroh haben, wieder reinzusetzen. Und wenn dann das Wetter kontinuierlich besser wird, mehr Sonnenstunden sind, kommen die ganz von alleine wieder rausgekrochen und fangen auch ganz von alleine wieder das Fressen an.
In welchem Monat ist es ungefähr?
März. Also im März ins Frühbeet setzen und im April sind sie wach. Wenn es Tiere sind, die chronisch krank sind, und davon haben wir leider immer noch einige, ne, die halt so Ernährungsschäden haben, Nieren- und Leberprobleme, die muss man halt dann schrittweise in kühlen Innenräumen über Tage erwärmen und dann auch mit dem Lichtmanagement dafür sorgen, dass die Hormone wieder in Gang kriegen oder in Gang kommen. Das ist ziemlich aufwendig. Also würde ich jetzt nicht für die Zimmerhaltung raten, weil man da echt ein Problem hat. Also je natürlicher, umso besser. Ist halt dumm, wenn du Tiere hast und kriegst mit Diagnosen und da dranbleiben musst. Bei denen kann man dann die Ruhephase auch verkürzen. Aber verkürzte Ruhephase ist ein Thema, das mich ganz woanders hinlenkt. Jungtiere. Jungtiere schlüpfen mit einem Dottersack. Und dieser Dotter ist genauso reichhaltig, eher noch reichhaltiger als ein Eidotter. Und wenn die schlüpfen, sagt man, sie ziehen den Dottersack ein. Also der wird immer kleiner innerhalb weniger Tage und am Schluss hängt da nur noch so ein vertrocknetes, leeres Häutchen dran. Und dieser Dotter wandert in die Leber. Wenn ich also als Tierarzt muss man das ab und zu so ein Baby sezieren würde, weil es gestorben ist, hat es eine Leber, die ausschaut wie eine Gänsestopfleber, also ganz dick und quietschegelb. Das sind diese Fette aus dem Dotter. Und die sind dafür da, dass das Tier im selben Jahr die Winterruhe problemlos übersteht. Und in den Lebensräumen draußen ist ja der Winter für Babys nicht kürzer als für die Alten. Und sie überleben trotzdem und sie überleben gut. Deswegen auch Jungtiere ganz normal überwintern, ganz normal an die Ruhephase heranführen, ganz normal wieder rausholen. Und wenn ein Jungtier in der Winterruhe verstirbt, das kommt mal vor. Das liegt fast nie an der Winterruhe, würde ich sagen, sondern eher an der Vorbereitung oder Nachbereitung der Winterruhe oder an angeborenen Schäden. Und wenn ich das halt nicht mache bei den Zwergen, dann muss ich damit rechnen, dass die viel zu schnell wachsen und Leberprobleme, Nierenprobleme vorprogrammiert sind, der Panzer wächst buckelig und oft kriegen die dann Atemnot, weil der Teil, wo die Lunge drunter liegt, langsamer wächst, weil er weiter vom Boden weg ist und der Boden häufig erwärmt wird für die Babys. da kann ich ganz viel kaputt machen. Und wenn ich eine gesunde Schildkröte will, die normales Lebensalter erreicht, also von etlichen Jahrzehnten, dann muss der Start gut sein. Und da gehört die Ruhephase genauso wie Schlechtwettertage im Sommer mit dazu. Wenn die jeden Tag der Woche dick im Futter stehen und nicht mal einen Tag nichts fressen, weil es regnet, explodieren die vom Wachstum und werden zwingend krank.
Wie sieht es denn generell aus im Frühjahr? Gibt es bei euch auch so eine Art, ich sag mal, Inventur? Also ich kenne das von Zoos, die alle Tiere durchwiegen und messen und ja?
Ich glaube Ende März, Anfang April war das, Anfang April. Das hängt immer ein bisschen von der Witterung ab und vom, na, wenn es jetzt im April nochmal schneit, machst du es natürlich nicht. Aber wenn die Tierpfleger, die ja auch in den Ruhephasen regelmäßig in die Glashäuser gehen, wenn die sagen, die ersten Tiere kommen hoch, dann wird versucht, dass man mindestens 2 Tierärzte zusammengetrommelt kriegt und dann werden die Tiere aus diesen Schächten rausgeholt. Die Mikrochips werden abgelesen, also die haben alle so einen Artenschutztransponder, wenn sie groß genug sind. Das darf man erst ab 500 Gramm machen, weil wir ja auch eine Übersicht über unseren Tierbestand haben müssen. Also wir müssen Inventur machen und auch gucken, wenn im Herbst ein Tier eben unauffindbar war, ob das plötzlich wieder da ist. Und dann wird gewogen und es wird eine kurze Allgemeinuntersuchung gemacht, die ist, wenn einem nicht gerade ein Reporter über die Schulter guckt und alle 10 Sekunden eine Frage stellt, ist die in 2 Minuten vorbei. Man guckt sich die Augen an, weil ich daran sehen kann, haben die Tiere Wasser verloren. Also wenn die ausgetrocknet sind, liegen die Augen sehr tief. Ich gucke mir die Atemwege an, ich gucke mir die Zunge an und ich taste an den Halswirbeln und den Schwanzwirbeln, sind die Tiere noch gut ernährt, was ich ja auch theoretisch am Gewicht sehen kann. Wiege sie nochmal, führe Buch drüber. Es wird dann auch alles in unser Dokumentationssystem eingetragen und man sieht dann auch als Grafik, ob da ein Tier jetzt im Winter Probleme hatte oder nicht. Und wenn so ein Tier Probleme hat, geht es natürlich mit uns in die Kaulbachstraße, wird versorgt und behandelt, wenn es nötig ist und zur Not auch nochmal eine Blutprobe genommen, ob da irgendwas entstanden sein könnte und dann dürfen die ganz normal aufwachen und im Glashaus wieder umeinander rennen.
Mhm. Werden denn nur diese Tiere praktisch in die Inventur aufgenommen? Was ist so mit Krokodilen, Alligatoren?
Das machen wir zum Jahreswechsel, also alle Tiere, die keine Ruhephase haben im Winter, werden auch der Einfachkeit halber, weil es besser managebar ist. Ne? Wir haben etwa 1500 Tiere, die wir pflegen. Das schaffst du nicht in einer Woche und die Tierpfleger müssen ja ihre normale Arbeit auch machen. Und deswegen machen wir das in der Regel zum Jahreswechsel, wenn wir geschlossen haben. Da wird Raum für Raum, Terrarium für Terrarium natürlich auch gewogen, Mikrochip abgelesen, wenn es Tiere sind, die einen brauchen, Gewicht kontrolliert und nachgeguckt, wer ist noch im Bestand, weil das muss man auch sagen, dass natürlich auch mal vergessen wird, ein Tier, das gestorben ist oder abgegeben worden ist, auszutragen. Da geht dann die Fragerei los bei den 5, 6 Tierchen, die fehlen, wo sind die? Und wenn sie wieder aufgetaucht sind, wird es nachgetragen.
Aber jetzt nochmal für mich als Krokodilfan. Wie kriege ich das Krokodil auf die Waage und wie kann ich es abmessen?
Ganz einfach, indem du es fängst und fixierst. Aber bei der Inventur geht es ja primär darum, zu sehen, welches Tier sitzt wo und wie ist mein Eindruck von seinem Gesundheitszustand. Wenn ich ein Krokodil habe, das jede Woche 2 Hühner in sich reinschlingt, und sich normal verhält und gut aussieht, also auch gut genährt aussieht.
Muss es nicht auf die Waage.
Muss es nicht auf die Waage, weil man kann anhand von Körpermerkmalen wie dem Abtasten der Halswirbel bei der Schildkröte oder dem in die Augen gucken bei der Schildkröte von außen ohne invasiv zu werden, was jetzt Fangen und Fesseln und auf die Waage schleifen beim Krokodil durchaus wäre, auch sehen, ob die gut genährt sind. Also beim Krokodil gucke ich auf die Hüftknochen und auf den Schwanz. Und wenn der Schwanz einen hochkant rechteckigen bis hochovalen Querschnitt hat, ist das Tier top genährt. Und wenn ich an der Hüfte die Hüfthöcker nicht sehen kann, top. Also das ist, als ich studiert habe, mussten wir ein Praktikum machen in Oberschleißheim auf dem leeren Versuchsgut. Und da gab es einen ganz tollen Pfleger für die Schweine, der kam aus Ostpreußen und der sagte immer, meine Damen und Herren, das Auge des Pflegers ist wichtiger als ihr Wissen des Tierarztes. Und er hat recht. Wenn ich weiß, worauf ich gucken muss, brauche ich oft keine Blutentnahme oder eine Waage, sondern kann ich von außen sehen, ist das Tier gut genährt oder nicht.
Wie geht's eigentlich dem Nilkrokodil? Die waren ja zu zweit mal und da ist ja eine
Kumpel. Eins hat sich ja suizidiert, indem es, glaube 5 oder 6 Plastikblumentöpfe verschluckt hat. Das kann sein, dass das über Jahrzehnte passiert ist, aber irgendwann wird
natürlich... In der alten Haltung.
Das weiß ich nicht. Das kann auch vielleicht bei uns mal einer runtergefallen sein. Ich weiß es nicht. Ich
habe keine Plastikblumen.
Nein, aber Töpfe.
Okay.
Aber wir haben geguckt, uns fehlt keiner. Ich will jetzt aber auch nicht sagen, dass der Vorbesitzer da irgendwas falsch gemacht hätte. Krokodile sind doof. Wenn man mit was spielen kann, tun sie das. Und wenn man es schlucken kann, tun sie es auch, weil sie in der Natur wie Vögel Gastrolithen fressen, also Steine, die im Magen bei Verdauung helfen. Und da ist denen wurscht, ob das ein Blumentopf ist oder was auch immer. Und so schnell kannst du auch nicht gucken. Und dem zweiten geht es aber gut. Der wird demnächst auch von der Tochter des Vorbesitzers besucht, was mich sehr, sehr freut.
Ja, ich wollte nämlich sagen, er ist ja nur noch in der Vermittlung und wurde nicht vermittelt. Das Problem ist ja, er ist ein Männchen. Und da kommen wir nämlich schon zu unserer nächsten Folge, zu den problematischen Männern.
Ja, er ist, also das Problem ist, Krokodile sind territorial, das heißt, die männlichen Tiere beanspruchen zum Beispiel einen Flussabschnitt oder einen Uferabschnitt für sich und sie leben in sogenannten lockeren Harems. Also jedes Männchen fühlt sich als Eigentümer der Weibchen, die an seinem Uferabschnitt leben. Wenn ich also jetzt ein Männchen schon habe und ein paar Mädels, dann gibt es notgedrungen schwere Kämpfe um die Damen und um das Gehege. Also will niemand, der ein männliches Nilkrokodil hat, noch
ein zweites.
Ja. Und das nächste ist, Nilkrokodile sind sehr frohwüchsig, sage ich mal. Also die werden sehr, sehr groß. Das sind 500 Kilo Tiere in der Literatur beschrieben. Also so 5 Meter Oschis. Und die musst du erst mal unterbringen können. Und sie sind auch keine Art, die noch akut bedroht ist, wie jetzt das Philippinenkrokodil oder das Stumpfkrokodil oder das Siamkrokodil oder das Kuba-Krokodil. Das heißt, die sind auch für Zoos nicht wirklich interessant für Nachzuchtprojekte.
Dann würde ich sagen, dass unser Nilkrokodil das Tier des Monats ist zur Vermittlung.
Ja, sehr gerne, wenn jemand bereit ist, in seinem großen Einfamilienhaus das Erdgeschoss zu fluten und da einen riesigen Pool reinzumachen und, wenn er ganz lieb ist, noch ein Freigehege für den Sommer im Garten schafft.
Dann soll ich melden.
Aber bitte nur mit Sachkundenachweis und Erlaubnis, so ein Tier halten zu dürfen, anders dürfen wir es gar nicht abgeben. Aber wenn sich da jemand fände, ich würde alle Heiligen loben.
Ja, bei uns geht's weiter mit anderen problematischen Männern. Ich bin schon sehr gespannt.
Ja, wobei die alle ähnlich geartet sind, ne? Also sie haben ja alle denselben Grund, die vermeintlich dicken Eier.
Das wird ein lustiges Gespräch, Markus.
Ich denke auch, ja.
Dann danke ich dir ganz herzlich für die Infos heute über Winterruhe und das Zurückholen aus der Winterruhe in der Station und wünsche dir noch einen entspannten Nachmittag.
Danke gleichfalls. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Reptilien-Auffangstation München, der Podcast.
Thank you.